Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen.
Mein Name ist Christopher Rauen.
Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen.
Und mit diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und dabei auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken.
Und heute wollen wir uns unterhalten über Sicherheit. Großes Wort. Sicherheit, innere, äußere Sicherheit. Was gibt uns Sicherheit? Wie gehen wir mit Sicherheit um? Sicherheit. Gibt es Sicherheit, Christopher?
Das kommt drauf an.
Super
Antwort. Ja, also im Grunde genommen gibt es keine Sicherheit. Machen wir gleich die harte Botschaft vorneweg. Sicherheit ist eine Illusion, ist eine beliebte Illusion, wahrscheinlich eine der beliebtesten und auch teuersten Illusionen, die es gibt. Teuer deswegen, weil wir bereit sind, zum Aufrechterhalten dieser Illusion sehr, sehr, sehr viele Dinge zu tun und Geld auszugeben. Und gleichzeitig hängt das natürlich auch eng zusammen mit dem Thema Angst. Ja, also Angst vor Unsicherheit, Angst vor Veränderung, Angst vor Kontrollverlust. All das führt zu Unsicherheit. Und wenn wir über Sicherheit reden, dann müssen wir zwangsläufig auch ein bisschen über das Thema Unsicherheit halt reden. Also das könnte heute eine spannende Folge werden.
Jetzt bin ich beim Zuhören schon sofort verunsichert. So schnell geht das. Ja, aber ich habe tatsächlich erstmal keinen grundsätzlichen Widerspruch. Ich glaube, dass wir alle einen Urwunsch haben nach Sicherheit. Ich halte das auch so für ein menschliches Urbedürfnis. Und gleichzeitig, also auch persönlich, ach, wie schön wäre es, wenn die Welt sicher wäre. Und gleichzeitig so diese Bipolarität von Unsicherheit und Angst. Wenn ich das so mal sozusagen kontrastiere oder in Kontakt bringe mit so den typischen Anfragen, die gerade auch so durch die Gegend rauschen, dann leben wir ja scheinbar in einer Welt, die so unsicher ist wie noch nie. Wir haben wirtschaftliche Unsicherheiten, wir haben die Illusion von Kriegsfreiheit verloren, wir haben Unsicherheiten, was Klima anbelangt und so weiter und so fort. Wir könnten jetzt wahrscheinlich 20 unsicherheitsstiftende Faktoren aufmachen. Das landet natürlich auch in Coaching-Anfragen. Wie erlebst du das denn?
Ja, Unsicherheit ist natürlich so ein Thema, was immer im Hintergrund mit reinkommt in diversen Gesprächen. Und da bin ich ja immer ein Freund von Geschichte. Und ich wette mit dir, man könnte jetzt eine beliebige größere Zeitschrift nehmen vor 20 Jahren und da reingucken. Und da würde im Prinzip das Gleiche drin stehen wie jetzt. Nämlich wie unsicher alles ist, wie schnell sich die Dinge verändern. Wenn wir jetzt sagen, wir gehen jetzt 20, 25 Jahre zurück, damals gab es auch Kriege, ja, damals gab es auch technische Revolutionen. Ich sage nur Stichwort Internet. Ne? Das war damals ja für viele noch das berüchtigte Neuland.
Meinst du das Computer-Internet? Gibt's das noch?
Ja, ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was von. Und dann war natürlich auch die Frage, wie diese Technologisierung, wie das Arbeitsplätze vernichtet. Also auch das war das große Ding. Und du erinnerst dich bestimmt noch an die Agenda 2010 von Schröder, weil es nicht so doll lief in Deutschland. Ne? Und da musste viel geändert werden. Da hatten auch viele Angst um ihre Arbeitsplätze. Also im Grunde genommen erscheint uns die Welt immer als ein unsicherer Ort. Aber die Themen sind jetzt gar nicht so neu, wenn man mal genau hinschaut. Und leider muss man ja auch festhalten, auch damals gab es halt Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen. Das ist leider ein Teil von, ich sage das jetzt mal ganz hart, von Normalität. Und das ist nicht schön. Das ist, glaube ich, das, was die allerwenigsten wollen. Und das ist auch nichts, wo man jetzt sagen soll, ja, wir resignieren jetzt, ist mir alles egal. Ich will damit nur darauf hindeuten, dass auch der Zustand, den wir jetzt haben, im Grunde genommen gar nicht so neu ist.
Und das hieß ja, wenn wir das weiterdenken, dass wir eigentlich vielleicht auch darin gewohnt, vielleicht sogar trainiert sein könnten, damit umzugehen. Also wenn wir immer wieder gucken, wir versuchen ja sozusagen die Ressourcen zu aktivieren, die wir als Einzelpersonen, aber vielleicht auch als Gemeinschaft haben. Und das ist interessant, also ich teile, was du sagst, glaube auch, die Themen waren die gleichen. Ich habe trotzdem so den Eindruck, somit, wenn ich mal so unsere Erfahrung zusammen aggregiere, dass das Gefühl von Unsicherheit größer ist als zum Beispiel vor 10 Jahren. Gerade bei den Menschen, die in Führungs- und Managementverantwortung sind. Und das ist tatsächlich so auch ein kleines Rätsel noch für mich. Also wo kommt dieses veränderte Gefühl der wachsenden Unsicherheit und vielleicht auch der wachsenden Ohnmacht? Ich kann daran gar nicht so viel ändern her.
Also da hätte ich eine Erklärung anzubieten. Ob die richtig ist, das vermag ich natürlich nicht zu sagen. Das liegt ja immer so auch ein Stück weit im Auge des Betrachters. Aber meine Vermutung ist zumindest, dass das was zu tun hat mit dem Thema Geschwindigkeit und mit dem Thema Menge. Das möchte ich kurz ausführen. Mit dem Thema Geschwindigkeit meine ich, dass ich wirklich jetzt die Themen und auch die technologische Entwicklung so schnell ändern und auch weiterentwickeln in einem so atemberaubenden Tempo, dass man kaum noch hinterherkommt. Also kleines Beispiel am Rande. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich nicht was schreiben will zum Thema Coaching und künstliche Intelligenz. Mhm. Auch von Verlagen, ob ich dann ein Buch oder einen Buchbeitrag so schreiben soll. Und dann sage ich immer, nein, das macht keinen Sinn, weil in dem Moment, wo ich das geschrieben habe, ist es schon veraltet. Und bis es gedruckt ist oder gar erscheint, ist es dann vollkommen veraltet. Also es macht gar keinen Sinn, weil die Veränderungsgeschwindigkeit so hoch ist. Und das Zweite, sagte ich ja gerade schon, ist die Menge. Es ist halt auch die enorme Menge an Informationen. Das Wissen der Welt, habe ich mal gelesen, das hat früher so 50 Jahre gebraucht, bis sich das verdoppelt hat. Und jetzt sind wir irgendwie bei 50 Tagen, wo sich das Wissen der Welt verdoppelt, weil halt beliebig viel Wissen und Informationen auch durch künstliche Intelligenz quasi neu erzeugt werden können. Es können Texte neu erzeugt werden, es können Musikstücke neu erzeugt werden, es können Filme neu erzeugt werden und natürlich jede Menge Fake News. Und diese schiere Menge an Informationen mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, meine These ist, dass das zu Verunsicherung führt.
Ja, kann ich einsteigen, also Menge und Geschwindigkeit, und ich erlebe das erschreckenderweise immer mehr, auch in Führungsverantwortung, dass Menschen sagen, ich blende Informationen aus. Also ich kann es eigentlich nicht mehr ertragen, und teilweise auch, also nicht nur weltpolitische Informationen, sondern unternehmensrelevante Informationen. Und aggregieren vielleicht die Komplexität auf eine Kennzahl, und das ist natürlich hochdramatisch dann auch. So. Also das heißt, wenn wir historisch nochmal gucken, bin ich nochmal neugierig, wenn wir 20 Jahre zurückgehen, wenn wir nochmal weiter zurückgehen, also wir haben ja jetzt auch große technologische Veränderungen, nehmen wir mal dieses Beispiel vom Verbrenner zur E-Technologie. Da tun wir uns ja offensichtlich nicht nur als Gesellschaft, sondern auch als Unternehmen relativ schwer. Also mir erscheint die Veränderungsgeschwindigkeit da sehr langsam.
Ja, und das ist insofern auch ein bisschen erstaunlich, als dass das Ganze auch schon sehr früh vorhergesagt wurde, mit welcher Geschwindigkeit es ablaufen wird. Ich habe da einen interessanten Artikel schon vor einigen Jahren gelesen von einem jungen Physiker, der sich mit diesem Thema Technologiewechsel beschäftigt hat und der auch zum Beispiel vorhergesagt hat, dass 2026 das Jahr sein wird, und das hat er ja, glaube ich, 2018 schon vorhergesagt, dass weltweit mehr Elektromotoren gebaut werden als Verbrennungsmotoren. Und da frage ich mich natürlich auch, was geht da eigentlich in den Strategieberatungen vor sich, die ja auch die Konzerne unterstützen in ihrer strategischen Ausrichtung, wenn man so früh über diese Informationen verfügt, ja, und auch durch die Regulierung ja klar war, wohin die Reise geht. Ich rede jetzt mal von EU und Deutschland. Andere Länder, große asiatische Länder, haben sich sehr früh klug strategisch hier aufgestellt. Warum können wir das nicht? Also das sind hausgemachte Probleme. Und die sind auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass man gesagt hat, naja, wir haben ein etabliertes Geschäftsmodell. Warum sollen wir das aufgeben? Wir verdienen ja noch jedes Jahr damit Geld, und wir verdienen damit ja viel mehr Geld als mit diesem neuen Elektrozeug. Und ich glaube, dass das so ein bisschen zu so einer Trägheit geführt hat und auch Angst vor Veränderung, ja, dass man gesagt hat, naja, wir wollen doch jetzt unsere Cash-Cow nicht aufgeben, mit der wir Geld verdienen. Gleichzeitig hat man aber durch diese Strategie ein bisschen seine Zukunft verfrühstückt, Was hat man also gemacht? Man ist eine Doppelstrategie gefahren. Man hat gesagt, okay, dann entwickeln wir halt Verbrenner und Elektro weiter, was aber dann letzten Endes dann so viele Ressourcen erfordert hat, dass man weder das eine noch das andere richtig gut hinbekommen hat. Ja, und das ist jetzt der Grund, warum im asiatischen Raum hier offensichtlich der deutschen Automobilindustrie, zumindest aktuell sieht es ja so aus, deutlich der Schneid abgekauft wurde. Ich glaube, dass wir, da bin ich durchaus positiv, die Kraft haben und auch die Klugheit und wenn wir wollen, auch die strategische Ausrichtung, dass wir da wieder an die Weltspitze zurückkommen können. Das glaube ich, bin ich nach wie vor positiv. Es wird nicht einfach werden. Aber jetzt nur zu sagen, wir haben irgendwie das Rennen verloren, das ist das Ende der Geschichte, das kann es ja auch nicht sein, weil das wäre ja auch wieder nicht nur Zeichen von Unsicherheit, sondern das wäre ja im Prinzip ein Zeichen von Aufgabe.
Jetzt gab es ja vorm Verbrenner noch ein ganz anderes Fortbewegungsmittel, was ökologisch eigentlich ganz weit vorne war, also was irgendwie Heu oder was anderes bekommen hat. Können wir davon denn was lernen?
Ja, das finde ich auch ganz interessant. Auch hier der historische Vergleich, wenn man sagt, oh, die Veränderungsgeschwindigkeit ist heute aber so hoch und bei der Elektromobilität, ja, und das konnte man gar nicht kommen sehen sozusagen, ja, und wir können uns gar nicht darauf einstellen, wie groß die Veränderungsgeschwindigkeit halt ist und viele Menschen dann auch an ihrem Verbrenner hängen. Ich habe jetzt neulich noch gelesen, dass so V8-Motoren, alte Motoren ausverkauft quasi sind, weil die Leute noch die alten Motoren haben wollen und um Gottes Willen nicht dieses böse Elektrozeug haben wollen. Also da gibt es schon Beharrungstendenzen, auch heute noch. Und dann nehme ich gerne den historischen Vergleich bei der Umstellung von der Pferdekutsche zum damals Verbrennungsmotor, ja, zu den motorisierten Kisten, die halt damals halt aufgekommen sind. Und tatsächlich war es so, und das wissen vielleicht viele gar nicht, dass dieser Switch, diese Umstellung von dem Pferdekutschen zu den Verbrennungsmotoren im Wesentlichen, jetzt nicht weltweit, aber da, wo Industrie halt angesammelt war, in den großen Städten, sich in einem Zeitraum von 5 Jahren vollzogen hat. Und das ist über 100 Jahre her. Und da muss man mal sagen, das nenne ich mal eine Veränderungsgeschwindigkeit, weil die Leute damals hatten kein Internet, die hatten teilweise nicht mal elektrischen Strom, wie man früher halt gelebt hat vor 110 Jahren. Da war das nämlich. Und da würde ich sagen, da haben die Leute das sicherlich mit einer deutlich größeren Geschwindigkeit erlebt. Innerhalb von 5 Jahren waren 80% der Pferdekutschen weg. Ja, und dann sind natürlich jede Menge Kleinserienhersteller entstanden im Verbrennungsmotorenbereich und dann hat sich im Laufe der Jahre, dann haben sich dann die großen Konzerne, die es ja dann teilweise heute sogar noch gibt, dann herauskristallisiert. Also ein wahnsinnig schneller Veränderungsprozess, der dann dazu geführt hat, dass ein enormer Technologiewechsel dann halt stattgefunden hat, dass dann ja auch in der Folge Straßen anders gebaut wurden, Autobahnen erfunden wurden und nur dafür gebaut wurden. Das gab es ja mit Pferdekutschen alles nicht, für uns ja heute teilweise wirklich unvorstellbar. Also der historische Vergleich lohnt sich hier. Auch unsere Urgroßmütter und Urgroßväter waren also erheblichen technologischen Wandel mit richtig hoher Geschwindigkeit ausgesetzt und sind damit klargekommen.
Das ist ganz interessant, ne? Wenn wir einmal kurz so zusammennehmen, was haben wir gerade? Ne? Wir sind ja gekommen vom Thema Sicherheit und wir merken, also bisher mit der markigen Aussage, es gibt keine Sicherheit, aber es gibt vielleicht die Kompetenz, mit unsicheren Rahmenbedingungen umzugehen. Und wenn wir vielleicht da so ein bisschen hinschauen, wenn wir gar nicht so in der äußeren Welt bleiben, sondern so ein bisschen in die innere Welt reingucken. Also was hilft uns selbst als Mensch, als menschliche Wesen in der Führungspersönlichkeit oder in anderen Rollen, die innere Sicherheit zu entdecken?
Ja, vielleicht nochmal kurz zurück zur äußeren Sicherheit. Viele Menschen versuchen ja, Unsicherheit im Inneren auszugleichen mit mehr Sicherheit im Äußeren. Dass man halt sagt, ich habe einen sicheren Job, ich habe ein sicheres Gehalt. Ja? Das sind ja ganz klare Aussagen, die eben in diese Richtung gehen und damit eben auch zeigen, wie wichtig dem Menschen das ist.
Ja, und wir merken ja auch, dass so Sicherheitsindustrie, alles, was so Sicherheit suggeriert und auch Versicherung, ein wachsender Markt ist, je unsicherer es ist. Ich habe eine kleine Anekdote zwischendurch irgendwann mal gelesen, das fand ich so ganz putzig. Das ist eine ältere Veröffentlichung, weil mittlerweile gar nicht mehr so viele Krawatten getragen werden, aber dass die Krawattenbreite zumindest korreliert mit dem empfundenen wirtschaftlichen Sicherheitsaspekt. Ich meine, je schmaler, je sicherer, irgendwie so in der Richtung. Und das finde ich einfach ganz spannend, ne? So nehmen wir das mal als Sinnbild, dass es ja scheinbar eine Verbindungslinie ziehbar ist zwischen äußerer Sicherheit, Unsicherheit und innerer Sicherheit, Unsicherheit. Und wir können mal ein bisschen gemeinsam philosophieren und auch aus der Erfahrung beitragen, wie können wir den Aspekt von innerer Sicherheit erhöhen, wie können wir den vielleicht auch erstmal begreifbar, verstehbar machen für Menschen, die sich vielleicht erstmal nicht so sehr stabil und sicher fühlen.
Naja, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es aus meiner Perspektive zumindest gar keine Sicherheit im Äußeren gibt, dann bleibt ja nur noch das Innere. Also wenn ich in mir nicht Sicherheit finde, dann werde ich sie natürlich versuchen, im Äußeren zu finden. Aber das ist eine Suche, die, wenn man dann mal genau hinschaut, meistens ergebnislos verlaufen wird. Klar kann man sich sagen, ich bin jetzt wirtschaftlich sicher. Da sage ich dann aber immer gerne, wer viel hat, der kann aber noch mehr verlieren. Ja, also wer nichts hat, der verliert ja auch nichts mehr. Also Sicherheit bedeutet dann halt letzten Endes da materiellen Besitz anhäufen für viele Menschen. Absolut menschlich verständlich. Ich glaube, wir beide wollen auch nicht unter der Brücke schlafen. Und wenn man ein schönes Haus hat, eine schöne Wohnung hat, dann wehrt sich da niemand gegen. Aber macht das wirklich sicherer? Klar, niemand will jetzt in einer, in Anführungsstrichen, unsicheren Gegend wohnen. Das ist aber gar nicht der Punkt, den ich meine, sondern ich meine letzten Endes, wie man mit sich selbst umgeht, egal unter welchen Rahmenbedingungen. Weil echte Sicherheit ist, ich sage das nochmal hart, eine Illusion. Man kann einen scheinbar sicheren Job haben, man kann ein scheinbar sicheres Gehalt haben und eine wundervolle Wohnung und Familie und Umgebung. Und trotzdem kann man am nächsten Tag mit einer Diagnose vom Arzt nach Hause kommen, die einem deutlich macht, dass das alles endlich ist und vergänglich. Und wir haben ja auch schon zu dem Thema Endlichkeit, haben wir ja auch schon einen anderen Podcast gemacht. Und dann kommt Unsicherheit. Und dann merkt man, nee, wenn überhaupt es sowas wie Sicherheit gibt, dann finde ich das in mir selbst. Und jetzt wird's spannend, weil jetzt muss ich mich mit mir selbst auseinandersetzen an der Stelle. Und das sind wir in der Regel nicht gewohnt. Das sind die meisten Menschen nicht gewohnt zu tun. Und das ist ja so ein bisschen unser Job halt auch, ne? Als Coaches und als Psychologen natürlich darauf zu achten, was gibt Sicherheit? Was gibt uns selber auch Sicherheit? Was gibt aber natürlich auch unseren Klientinnen und Klienten Sicherheit? Und was kann man tun mit kleineren und größeren Strategien, um Resilienz zu steigern? Weil das eine ganz wesentliche Grundlage ist für das innere Sicherheitsempfinden. Was kann ich tun, um meine Wahrnehmung zu schärfen? Nicht, dass ich jetzt jeden Pups wahrnehme und mich das verunsichert, sondern dass ich schon die Dinge wahrnehme, aber sie richtig einordnen kann, so dass ich jetzt nicht in Selbstzufriedenheit versinke, aber eben auch nicht wegen jeder Kleinigkeit in kompletter Panik verfalle. Und das ist eine spannende Entdeckungsreise.
Ich finde so, diese Entdeckungsreise laden wir da mal so zu zwei Beispielen ein. Ich will mal zwei Beispiele kurz beisteuern. Ich habe letztens mit dem Vorstand gearbeitet, sehr klug, sehr weise, sehr, sehr erfolgreich, der sehr sportlich war, einen schweren Unfall hatte, einen sportbedingten Unfall und sozusagen sehr auf sich zurückgeworfen war. Dem habe ich eine Frage gestellt: Was bleibt, wenn ich äußerlich nichts mehr habe? Da hat er erstmal sehr geschluckt und hat gesagt, Herr Stein, das war mal eine kluge Frage. Also damit hat er indirekt gesagt, alle anderen Fragen waren natürlich nicht klug.
Sehr freundlich.
Ne, sehr wertschätzend. Also was bleibt, wenn ich nichts mehr habe? Und darüber einfach mal zu sinnieren, also vielleicht gar nicht so technisch zu überlegen, sondern diese Frage so in sich mal einklappen zu lassen und so einen Ich-Bezug mal herzustellen für eine Zeit, Und der zweite Aspekt ist eine Frage, die ich persönlich sehr, sehr wertvoll finde. Auf was kann ich mich verlassen im Inneren und auf was kann ich im Inneren vertrauen? Das kann beispielsweise eine Fähigkeit sein. Nehmen wir ein Beispiel, jemand ist hochgradig kreativ, hochgradig flexibel, der würde vielleicht antworten, ja, ich kann mich auf mein Improvisationstalent verlassen. Egal was kommt, irgendeinen Weg werde ich finden. Vielleicht gibt es jemanden, der sich sehr in mathematischen, komplexen Gebilden gut bewegen kann. Der würde vielleicht antworten, mir hilft, ich kann mich auf Logik und meinen eigenen Sachverstand verlassen. Vielleicht gibt es jemanden, drittes Beispiel, der körperlich unglaublich stabil ist, sehr sportlich ist, der vielleicht sagt, und ich kann mich auf meine Sportlichkeit verlassen. Punkt, 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 Punkt. Das ist so die kleine Einladung, die wir gerade mal aussprechen mögen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht mögen Sie für sich auch mal einen Moment sinnieren, auf was kann ich mich verlassen im Inneren, wenn im Äußeren erstmal als Gedankenspiel gerade nichts mehr ist.
Genau, und dieser Blick nach innen, der zeigt einem dann, wenn man sich ein bisschen Zeit dafür nimmt, dass dann doch mehr da ist, als man angenommen hat. Im ersten Moment vielleicht nicht, aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, dann halt schon. Schauen Sie einfach mal auf die Themen, die in der Vergangenheit richtig gut gelaufen sind und wo Sie erfolgreich waren und wo Sie Ihren Anteil auch daran hatten, dass etwas erfolgreich gelaufen ist und einen deutlichen Anteil. Und was man daraus halt lernen kann und was man daraus für sich auch an Stärke herausziehen kann. Also Ressourcenorientierung nennen wir das. Auf das zu schauen, was man hat und was man kann in seinem Inneren. Und natürlich auch auf die Dinge zu schauen, die uns Freude bereiten und die uns glücklich machen. Das kann die Familie sein. Das kann ein Spaziergang im Wald sein. Das kann das Hören eines Musikstückes sein. Das kann sein, mit Freunden etwas gemeinsam zu unternehmen. Das kann sein, 3 Tage einsam im Kloster zu sein. Das ist sehr individuell unterschiedlich. Aber all das sind Möglichkeiten, wie man in sich Sicherheit und Stärke finden kann, auch über das Erfahren von Freude, manchmal auch über das Erfahren von Dingen, die schwierig sind und der Erfahrung, aber ich komme damit klar. Auch daraus wächst Stärke. Stärke und Sicherheit wächst nicht daraus, dass man sich immer nur in seiner Komfortzone befindet. Und deswegen sind gerade Situationen, die schwierig sind, die herausfordernd sind, die uns manchmal an den Boden prügeln, die Situationen, wo wir am meisten menschlich von profitieren können, weil sie uns nahezu zwingen, dass wir lernen müssen und manchmal auch über uns hinauswachsen müssen. Und das finde ich das Gute im Schlechten, weil das sind meistens keine einfachen Situationen. Und das sind aber eben Situationen, mit denen wir als Coaches häufig zu tun haben. Die meisten unserer Klienten kommen ja nicht, weil sie sagen, ach, mir geht's jetzt wunderbar und schön und jetzt leiste ich mir mal einen Coach als Wellnessmaßnahme, sondern viele unserer Klienten kommen ja in einem Zustand von Belastung zu uns, von Unsicherheit, das Thema des Tages heute, von Trauer, von Verlust, von Abschied, Themen, die nicht immer so einfach sind und die sie gar nicht so selbst gelöst bekommen. Und wenn sie dann in sich schauen, dann sehen sie eigentlich mehr Sackgassen als Wege. Und da finde ich es ganz wichtig, wie gesagt, diese Ressourcen zu finden. Was kann jemand gut? Was hat jemand für innere Stärken? Und jeder kann etwas gut, mindestens eine Sache. Ne? Ich sage mal ein bisschen spaßhaft, also zumindest ist jemand gut darin, Blödsinn zu machen, also Mist zu bauen. Ne? Wenn du jetzt gar nichts geschafft hast, dann bist du gut darin, Mist zu bauen. Aber Spaß beiseite. Ich glaube wirklich, dass Menschen häufig auch verdeckte Fähigkeiten besitzen. Und da tut es dann zum Beispiel gut, mit anderen mal drüber zu reden, die für einen Perspektivenwechsel dann beitragen können. Dass man selber manchmal erstmal sehen kann, was kann man eigentlich besonders gut und worauf kann ich wirklich immer auch zurückgreifen, wenn es mal richtig, richtig schlecht läuft. Und so findet man Ressourcen.
Ich habe gerade noch mal gedacht, diese Frage, was ist das Gute im Schlechten, kann ja auch sehr, sehr kraftvoll sein. Und ich fand das Bild gerade so schön, so das Leben hat mich niedergeprügelt. So manchmal kann man ja auch zurückschlagen. So.
Ja, das Leben ist manchmal unerbittlich. Ne? Ich meine, jeder, der ein bisschen Lebenserfahrung hat, weiß, es wird manchmal, wird's mal richtig hart. Aber das ist auch keine neue Erfahrung. Auch da gibt's ja das schöne Wort, dass man ja auch mit Steinen, die einem in den Weg gelegt werden können, was Schönes bauen kann. Und genau darum geht's. Mit den Karten zu spielen, die man hat, nicht mit denen, die man gerne hätte. Das funktioniert nicht. Aber jeder von uns hat Karten und wir müssen halt lernen, damit zu spielen. Und das geht auch.
Ich finde so dieses Bild, was ich gerne nutze, wie gelingt es uns, die Welle zu surfen. Also du kannst, wenn du surfst, sicherlich abwarten. Du kannst gutes Timing haben, brauchst vielleicht ein gutes Surfbrett. Aber du kannst nicht planen. Und das ist, glaube ich, was, wenn ich so auf Sicherheit nochmal komme, dass ich bei vielen Menschen erlebe, dass die sehr schematisch ihr Jahr planen, sehr schematisch ihr Leben planen, auch so das Thema Karriereplanung und dann will ich das erreicht haben und auch vielleicht das Alter planen und dann will ich das erreicht haben. So. Und dabei einfach nicht kalkulieren, dass Leben nicht planbar ist. Das ist ja eine andere Beschreibung von, deshalb teile ich das sehr, es gibt faktisch keine äußere Sicherheit, es gibt nur die Möglichkeit, mit den unsicherheitsstiftenden Rahmenbedingungen klug umzugehen. Das ist aber eine andere Perspektive.
Ja, wie heißt es so schön? Gott lacht über Menschen, die Pläne machen. Genau. Das ist mit anderen Worten das, was du gerade gesagt hast. Und auch bei den Strategieberatern, die wir auch kennen und bei den Konzernen, die eigene Abteilungen dafür haben, sich so ein bisschen dem Thema Zukunft zu widmen. Niemand kann die Zukunft planen. Das ist die bittere und vielleicht auch süße Wahrheit, weil das bedeutet natürlich auch unglaublich viel Freiraum. Niemand kann uns sagen, wo der Dollarkurs in einem Jahr stehen wird. Ich würde sogar behaupten, aktuell kann niemand sagen, wo der Dollarkurs in einem Monat stehen wird oder unter den aktuellen Bedingungen sogar am nächsten Tag, muss man heutzutage schon sagen. Ja. Und das heißt, alle Wirtschaftsplanung, ja, also Volkswirtschaftsplanung, das ist halt alles ein bisschen, sagen wir es mal ganz hart, Kaffeesatzleserei, was da betrieben wird. Und wir tun so, als ob wir wüssten, ja, das und das könnte passieren. Es ist ja richtig, dass man sich Szenarien entwickelt. Best-Case-Szenarien, Worst-Case-Szenarien, dass man sich Gedanken macht, verzweigte Gedanken macht, in welche Richtung die Dinge gehen können. Aber nochmal, wann trifft das schon mal zu? Ich habe neulich noch was so gelesen, dass die Prognose der Wirtschaftsweisen über die Entwicklung, wie sich die Wirtschaft dann tatsächlich in Deutschland dann ereignet hat, dass diese Prognosen nahezu immer falsch sind.
Herrlich.
Also man könnte genauso gut würfeln, und hätte wahrscheinlich über den Zufall ein vergleichbares Ergebnis, wenn ich jetzt mal gehässig bin, falls ihr Wirtschaftsweise zuhören sollten, bitte ich vorsichtshalber schon mal um Entschuldigung, aber es ist leider so, Sie wissen es selber, Sie können es nicht vorhersagen. Man kann natürlich Prognosen abgeben, aber wie gesagt, da hat uns ja die Vergangenheit auch sehr deutlich gezeigt, dass die fast immer falsch waren. Ja, und dass dann die auch dann zur Hälfte des Jahres einkassiert werden und dann kurz vor Schluss werden sie dann nochmal korrigiert und dann ist immer noch falsch. Ja, und das heißt natürlich nicht, dass es keinen Sinn macht, Prognosen zu machen. Aber es macht halt sehr viel Sinn, Prognosen als das zu sehen, was sie halt sind, nämlich nicht die Realität, sondern erstmal nur eine Möglichkeit, die kommen könnte, an der man sich auch orientieren kann. Orientieren heißt aber nicht festhalten. Das heißt, wir brauchen Flexibilität. Und flexibel zu sein, ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren, um Sicherheit zu bekommen. Also so paradox das klingt, man würde ja meinen, Sicherheit entsteht, wenn man an Dingen festhalten kann. Aber tatsächlich ist es genau andersrum. Sicherheit entsteht dadurch, dass man flexibel auf Situationen reagieren kann, weil das ist das Leben, es ist flexibel. Es ändert sich schnell und manchmal sehr dramatisch über Nacht.
Ich will nochmal so einen anderen Begriff kurz streifen, das Thema Überraschung. Also das eine ist ja, wir haben Sicherheit, hat ja fast immer was damit zu tun, ich weiß, was kommt. Das ist ja totaler Quatsch, das haben wir gerade, glaube ich, ausgeführt. Und das andere ist, und das glaube ich, das können wir üben, das können wir lernen, da können wir unsere Fähigkeiten erweitern. Wie gelingt es mir, mit Überraschungen umzugehen und wie gelingt es mir, Überraschungsmomente überhaupt erstmal wieder wahrzunehmen? Weil je enger ich plane, je enger ich an Prognosen haften bleibe, je weniger ist mein Geist und auch meine Aufmerksamkeit in der Lage, positive Überraschungsmomente zu sehen. Und es gibt so viel zu entdecken und dieser Aspekt von Neugier, von wirklich der Kompetenz und dieser Wissbegierigkeit. Und ich finde, wir können da sehr klug aus der Vergangenheit lernen und wir können auch sehr klug aus unserer eigenen Vergangenheit lernen. Also gucken wir uns Kinder an. Wie entwickeln sich Kinder? Die planen doch nicht ihre Entwicklung, sondern die lassen sich überraschen von Situationen, die die so vorher noch nie erlebt hatten. Und das ist so ein bisschen die Einladung auch, die wir aussprechen, im Coaching, aber jetzt auch an unsere Hörerschaft. Wo lassen Sie sich überraschen? Wo gehen Sie durch die Welt und sehen die Welt als faszinierend an? Bei allem, was manchmal auch grau und vielleicht auch nicht konstruktiv ist. Aber gerade so dieses Momentum zu nehmen, ach guck, das habe ich so noch gar nicht sehen können. Und daraus dann wieder einen Entwicklungsschritt zu gehen und daraus wieder einen Entwicklungsschritt zu gehen.
Genau, und da können Sie sich jetzt selber mal überprüfen und die Frage stellen, wie gehen Sie eigentlich mit Überraschungen um? Sagen Sie innerlich nein, um Gottes Willen, das hätte nicht passieren dürfen? Oder sagen Sie innerlich ja? Und dann meine ich nicht positive oder negative Überraschungen, sondern ganz neutral. Also können Sie auch zu einer negativen Überraschung ja sagen, im Sinne von Akzeptanz, nämlich auch eine ganz wichtige Fähigkeit, um in sich Ruhe, Frieden und Sicherheit zu finden. Können Sie auch mit schwierigen Überraschungen ja sagend umgehen? Oder gelingt Ihnen das nur mit positiven Überraschungen? Das ist natürlich simpel, da ja zu sagen. Und da trennt sich so ein bisschen aus meiner Erfahrung die Spreu vom Weizen. Denn wenn ich in der Lage bin, auch aus einer schwierigen Situation für mich zu sagen, ja, okay, ich glaube, ich habe gerade was gelernt. Das vielleicht manchmal auf eine ganz harte Tour, aber ich habe was gelernt und die Lektion sitzt, dann nehme ich selbst aus einer schwierigen Situation etwas Positives halt mit. Und das, glaube ich, da spreche ich auch für dich, Andreas, das wünschen wir allen, die uns hier gerade zuhören und auch allen anderen. Nehmen Sie was Positives mit. Ich hoffe, Sie nehmen heute auch was Positives mit aus unserem Podcast. Und damit sind wir heute dann auch schon wieder am Ende angekommen. Und ich darf mich für die Aufmerksamkeit bedanken und sage mal wieder Tschüss und auf Wiederhören.
Überraschende Zeit.
Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.